Ja, von meiner Seite einen guten Morgen. Ich habe das vergessen. So. Ich möchte gern zu Beginn nochmal beten und wenn es möglich ist, ich darf gern dazu nochmal aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt Danke sagen für die Zeit, die du uns hier schenkst unter deinem Wort, dass man die Bibel nochmal aufschlagen darf. Du siehst auch, was diese Woche alles war, vor allem ja das Wochenende, wo unser lieber Bruder Jörg zu dir heimgegangen ist. Siehst, dass uns das bewegt, vielleicht manchmal auch ablenkt. Ich möchte einfach bitte, dass du unsere Gedanken jetzt, ja auch wenn sie hier noch auf der Erde sind, trotzdem auf dich richtest, dass wir sehen, was du in deinem Wort für uns heute Morgen bereit hast. Und ich möchte Danke sagen auch für den Petrus, der das aufgeschrieben hat und an Geschwister geschrieben hat und dass wir das heute noch lesen dürfen und uns damit beschäftigen dürfen. Danke für die Zeit, die du uns jetzt schenkst in deinem Wort. Amen. Ja, ich möchte euch einladen, den zweiten Petrusbrief aufzuschlagen. Ich möchte einfach da weitermachen, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. 2. Petrus Kapitel 2. Wir haben vor zwei Wochen die Verse 1 bis 3 angeschaut und haben uns ein bisschen mit dem Thema falsche Lehrer beschäftigt. Falsche Lehrer können in der Gemeinde aufstehen und sie werden auch aufstehen. Das hat Petrus uns gesagt. Das war in der Vergangenheit so, das wird auch heute noch so sein, in Zukunft noch so sein. Sie schleichen sich ein und ihre Lehre ist unter anderem, oder zum Beispiel im Fall von Petrus war es so, dass sie einfach gesagt haben, du kannst Gott als deinen Retter haben oder den Herrn Jesus als deinen Retter, aber er muss nicht Herr in deinem Leben sein. Das war die Irrlehre, vor der Petrus die Leute gewarnt hat und uns heute warnen möchte. Ich möchte nur eine Ergänzung machen, da bin ich darauf angesprochen worden. Es ist nicht so, dass jede Meinungsverschiedenheit gleich eine Irrlehre ist. Also es gibt Sachen in der Bibel, die kann man so oder so sehen. Ich möchte ein kleines Beispiel nennen, wo für mich so ein bisschen der Punkt ist. Wir sagen hier offen der Gemeinde, Herr Jesus kommt bald und meinen damit, es ist nicht mehr weit, bis er kommt. Es kann es aber auch sein, dass jemand sagt, der Herr Jesus hat schon mal gesagt, er kommt bald, er hat es 2000 Jahre gewartet, vielleicht dauert es auch noch 100 Jahre. Es sind zwei unterschiedliche Meinungen, die nicht im Konflikt mit der Bibel stehen. Und die beide sein können. Also sprechen wir hier nicht vom Thema Irrlehre. Irrlehre erkennt man dann, wenn sie wirklich im Widerspruch zur Bibel steht. Zum Beispiel, wie es die Leute hier gemacht haben, oder die Irrlehrer, dass sie gesagt haben, der Herr Jesus ist nicht, möchte nicht oder muss nicht Herr über dein Leben sein. Das ist eine Irrlehre. Aber um den Zeitpunkt oder über den Zeitpunkt von Jesu Wiederkommen zu streiten oder sich darüber Gedanken zu machen, da sprechen wir, glaube ich, nicht von Irrlehre, außer man sagt, er kommt am 31.08.2021. Ich glaube, das würde jetzt nicht für gut heißen und vielleicht auch als Irrlehre bezeichnen. Aber wenn wir sagen, der Herr Jesus kommt bald, das kann heute sein, das kann morgen sein oder in 100 Jahren sein. Ich denke, da sollte man auch nicht drüber streiten. Da kann man sich vielleicht unterhalten und im Frieden wieder auseinandergehen. Aber das ist, denke ich, keine Irrlehre. So viel als Wiederholung kurz zum letzten Mal. Wir möchten heute weitermachen, die Verse 4 bis 11. Möchten wir gemeinsam lesen. Die Verse 4 bis 11 sind im Originaltext ein Satz. Also der Petrus hatte auch die Gabe, lange Sätze zu formulieren und hat es hier über mehrere Verse gemacht. Ich möchte diese Verse einfach zu Beginn mal vorlesen. Ob wir heute alles schaffen, schauen wir mal. 2. Petrus, Kapitel 2, Abvers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend Ketten der Finsternis überlieferte, damit sie aufbewahrt werden für das Gericht. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und sie denen, die gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Frevler gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weist der Herr die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, damit sie bestraft werden, besonders aber die, die in der Begierde der Befleckung dem Fleisch nachwandeln und die Herrschaft verachten, Verwegene, Eigenmächtige, sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern, während Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Das schließt sich jetzt direkt an den Text vom letzten Mal an, als Petrus von den Irrlehrern sprach. Und in Vers 3 hat er eben darauf hingewiesen, dass die Irrlehrer vom Gericht her überfallen werden oder übereilt werden, also in hoher Geschwindigkeit kommt dieses Gericht auf Irrlehrer zu. Und so macht Petrus jetzt in diesen Versen, die wir gerade lesen, deutlich, dass Gericht kommt, dass Gott schon immer einer war, der auch Gericht ausgeübt hat. Und er macht es in drei Argumenten oder in drei Begebenheiten. Zum einen bei den Engeln, das ist eine Begebenheit, die ist jetzt nicht so, dass sie auf der Erde passiert ist, wie zum Beispiel das bei Noah oder das bei Lot. Aber ich denke, er sagt uns das, dass wir es wissen, und unterstreicht es mit zwei Begebenheiten, wo Gott auch auf der Erde Gericht geübt hat, einfach um zu unterstreichen, dass das mit den Engeln auch so war. Und ich habe letztes Mal die Aussage gemacht, dass wir keine Angst haben brauchen vor Irrlehrern. Und wir finden in diesen Versen die Begründung dafür. Zum einen finden wir, Gott wird Menschen richten. Wir brauchen keine Angst haben vor Irrlehrern, denn Gott steht über ihnen. Wir finden in diesen Versen zwei Beispiele, dass Gott den Gerechten rettet, auch vor Irrlehre. Und wir finden auch das, dass Gott bewahrt vor Verführung. Und ich denke, das sind drei Punkte, warum wir keine Angst haben brauchen vor Irrlehre. Auch wenn sie kommt, Gott steht da drüben und er kann uns davor und er wird uns davor auch bewahren, wenn wir uns ihm ganz ausliefern. Und ich denke, so wie es schon immer Irrlehre gab und auch immer geben wird, so wie Petrus in Vers 1 schreibt, so wird auch Gott immer bewahren vor Irrlehre und es wird auch in der Zukunft. Das hat er in der Vergangenheit gemacht. Wir sehen es zum Beispiel bei Lot oder bei Noah. Wir sehen es aber auch vielleicht in jüngsten Vergangenheiten. Ich weiß nicht, ob ihr da was im Kopf habt. Aber wir wissen, dass Gott schon immer bewahrt hat, so wie Gericht auch schon immer ausgeführt hat und uns auch immer bewahren wird. Das steht auch noch in der Zukunft. Und so möchten wir uns gleich mit dem ersten Beispiel etwas beschäftigen. Das ist der Vers 4, wo eben Petrus schreibt, dass Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte. Und vielleicht müssen wir uns hier schon mal kurz mit dem Thema Engel auseinandersetzen. Ich denke, jeder von uns hat es schon mal gehört und hat da auch gewisse Vorstellungen. Wenn man so landläufig fragt, denke ich mal, kommt man eher so auf die Meinung, das sind irgendwelche liebe Schutzengel, blonde Löckchen mit Engelchen, mit Flügelchen auf dem Rücken, die da irgendwie umher flattern und schweben und für uns da sind, dass sie uns behüten und so weiter. Ich denke, die Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Ich möchte zwei Begebenheiten herausgreifen, ganz kurz, so stelle ich mir Engel auch vor. Auf der einen Seite einfach ganz normal. Wir denken zum Beispiel an Maria. Wir kennen aber auch verschiedene andere Begebenheiten, wo ein Engel auf einmal dasteht. Manche Leute haben sie gar nicht als Engel erkannt. Also sind, denke ich, einfach ganz normal. Also es ist nichts irgendwas Niedliches oder Extravagantes. Wir finden aber auch eine Stelle, und die möchte ich vorlesen. Psalm 103, Vers 20, da wird auch von Engel geschrieben, und da werden die Engel aufgefordert, preist den Herrn, ihr seine Engel, und jetzt werden sie beschrieben, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der Stimme seines Wortes. Also hier werden Engel als gewaltig beschrieben, und so stelle ich sie mir auch vor, auf der einen Seite normal, auf der anderen Seite aber gewaltig, so werden sie in der Bibel uns vorgeführt als gewaltige Täter seines Wortes. Ja, und was sagt die Bibel noch über Engel? Ich habe mal das Wort Engel im Bibelserver oder Bibelserver eingegeben. Es gibt über 230 Stellen, wo von Engeln oder von Engel die Rede ist. Und das Spannende finde ich, die meisten Stellen im Alten Testament, das war mir gar nicht bewusst, reden nicht von Engel in der Mehrzahl, sondern von dem Engel des Herrn. Auch wenn nur der Engel erwähnt wird, ist, wenn man den Hintergrund ein bisschen liest, stellt man fest, es geht eigentlich immer oder in allermeisten Fällen um den Engel des Herrn. Und wir wissen das, wir haben es auch im Glaubensgrundlagenkurs, meine ich, durchgemacht, wenn im Alten Testament vom Engel des Herrn die Rede ist, dann ist von Jesus die Rede. Und ich fand es so schön, ich weiß nicht genau, aber ungefähr die Hälfte der Stellen, also über 100 Stellen im Alten Testament, sprechen von dem Engel des Herrn, also von Jesus, wie er im Alten Testament agiert. Es gibt aber auch natürlich verschiedene Stellen, aber das sind echt wenig, wo von der Mehrzahl, also von den Engeln, die Rede ist. Das ist zum Beispiel, oder vor allem in dem Psalm, Psalm 91, Vers 11, da steht, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten und so weiter. Da geht es darum wirklich, dass Engel da sind, um die Befehle Gottes auszuführen, aber auch, dass sie da sind, um uns zu behüten. Im Neuen Testament finden wir auch verschiedene Stellen über Engel. Eine davon ist zum Beispiel, dass die zwei Evangelien, Matthäus 22, 30 und Markus 12, Vers 25, dass sie nicht heiraten. Das heißt, wir werden sein wie die Engel, die nicht heiraten. Also ich denke, ein Stück weit soweit, sie sind auch Geist, sie sind ohne Geschlecht, sie werden nicht heiraten und auch wir werden in der Ewigkeit nicht heiraten. Das nächste, was wir ganz allgemein aus dem Neuen Testament finden, es sind nicht wenige, es sind viele. Wir kennen die Stellen, als die Engel den Hirten erscheinen und viele andere mehr. Es sind viele. Und sie haben Namen. Wir kennen nicht alle Namen der Engel, weil es sind ja viele. Aber wir kennen ein paar Namen, zum Beispiel Gabriel oder Michael. Wir wissen, dass Luzifer auch ein Engel war. Auch er hat einen Namen. Und die Hauptaufgabe der Engel ist, dass sie Gott dienen und Gott die Ehre bringen. Vor allem in der Offenbarung lesen wir davon. Die Engel sind diejenigen, die die Befehle Gottes ausführen. Und das finden wir in jedem Kapitel nahezu, wo Gott in die Posaune schallt, da bläst ein Engel in die Posaune. Und so finden wir, die üben Gericht aus im Auftrag Gottes. Wir finden sie aber auch um den Thron herum, dass sie Gott die Ehre geben. Es gibt auch verschiedene Arten von Engel, zum Beispiel die Cherubim mit ihren 6 Flügeln, die mit Flügeln alle möglichen Körperteile auch bedecken und Gott die Ehre bringen. Das ist ihre Aufgabe, Gott zu ehren. Und logischerweise, wenn sie ihn ehren, sie sind in der Gegenwart Gottes. Das macht Engel aus. Und ich denke, um wieder zurückzukommen auf unseren Text, deshalb konnte Gott Engel, die gefallen sind, die in Sünde gefallen sind, nicht in seiner Gegenwart lassen. Weil Gott ohne Sünde ist und Sünde bei ihm keinen Platz hat, deshalb konnte er sie nicht verschonen und hat sie in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt. Und ich denke, es geht hier nicht um tägliche Sünde von Engeln, so wie es bei uns ist, dass wir täglich unsere Füße waschen müssen, um in das Bild zu sprechen, sondern es geht darum, als Satan sich gegen Gott auflehnte und ich denke mal andere Engel mit ihm und Gott sie aus seiner Gegenwart verstoßen hat, dass das eben die Sünde war der Engel, warum sie nicht mehr vor Gott kommen dürfen und dass sie in dem tiefsten Abgrund sind. Genau, sie waren in der Gegenwart Gottes und weil sie Gott schon gesehen hat, denke ich, unterscheidet sie das von den zwei anderen Begebenheiten. Es gibt in dem Vers 4 nicht die Möglichkeit für einen Engel umzukehren. Bei den anderen beiden Begebenheiten, also bei Noah gab es Leute, die Gott errettet hat. Bei Lot hat er den Lot und seine 2 Töchter errettet. Aber bei den Engeln lesen wir nichts davon, dass es für sie die Möglichkeit gibt, Buße zu tun, umzukehren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben davon kommt, weil sie Gott gesehen haben. Weil sie in der Gegenwart Gottes waren. Ich habe keine Stelle dazu in der Bibel, aber das könnt ihr mir gut vorstellen. Und wir sehen auch an dieser Stelle ein Stück weit, dass Gott nicht verpflichtet ist, zu retten. Aber wir sehen, dass er für Menschen oder für die Menschheit eine Möglichkeit durch Jesus Christus geschaffen hat, dass sie errettet werden können. Das hat er für die Menschen gemacht. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Engeln. Er hat sie in den tiefsten Abgrund hinuntergestürzt. Und da steht ein griechisches Wort, das ist der Tartaros. Und das finden wir, meine ich, auch nur hier an dieser Stelle in der Bibel, also das griechische Wort. Und das kommt aus der griechischen Mythologie und es meint der tiefste Ort des Hades. Also wirklich ganz, ganz unten. Und möchte damit auch zeigen, es gibt für die Engel keine Möglichkeit mehr aus diesem tiefsten Ort, der tiefer ist als der tiefste Ort, wenn man so sagen möchte. Also als der Hades noch tiefer unten, da kommen sie nicht mehr heraus. Wir wissen aber, oder ich meine, dass das eben auch gemeint ist, sie kommen nicht heraus in dem Sinn, dass sie errettet werden können. Wir wissen natürlich aus verschiedenen Begebenheiten, gerade auch um Jesus herum, dass diese Engel, das sind ja auch Engel gewesen, oder heute sagt man Dämonen dazu, dass die immer noch aktiv sind. Also sie kommen heraus, um eben auch, wir wissen aus auf verschiedenen Stellen der Bibel, dass sie gegen die Engel Gottes kämpfen, dass es in der unsichtbaren Welt Kämpfe gibt. Sie sind in dem Sinn also schon aktiv, aber nicht eben, dass sie die Möglichkeit hätten, da herauszukommen, um wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen, um errettet zu werden. Wir wissen auch aus der Offenbarung, dass diese Engel in den Feuersee geworfen werden, das ist ihr Gericht, und sie sind weg vom Licht, sie sind in Ketten der Finsternis gebunden. Das sagt Petrus über die Engel. möchten weitergehen und mit den Engeln uns mal vorerst nicht mehr beschäftigen. Der Vers 5 spricht die Begebenheit von Noah an. Ich denke, das ist eine Begebenheit, die wir alle sehr gut kennen, die Sintflut. Und es ist schön zu sehen, dass Gott Engel nicht verschont, aber dass er Menschen verschont. Nur im Heil macht er da Unterschiede. Gott rettet nur den Prediger der Gerechtigkeit als Achten, so heißt es in meiner Übersetzung, oder andere sagen vielleicht als einer von acht. Wir wissen, acht Menschen waren in der Arche, Noah und seine Frau mit seinen drei Söhnen und deren Frauen. Nur acht Menschen hat er damals gerettet. Und wir wissen auch warum. Hebräer 11, Vers 7 sagt es, Noah wurde gerecht durch Glauben. Das war der Grund, warum Noah gerettet wurde. Glauben erzeugt Gehorsam. Und wir finden in 1. Mose 6, Vers 22 und 7, Vers 5 zwei Stellen, wo in diesem Vers nur das eine steht, Noah aber gehorchte Gott. Das war das, was den Noah ausgemacht hat. Und ich denke, wir lesen hier in dem Vers 5, ich lese nochmal kurz vor, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Also ich denke, dass Noah Prediger der Gerechtigkeit deshalb ist, oder was er gepredigt war, war sein Gehorsam. Er hat nicht vielleicht auch mit den Leuten sich unterhalten, hat gesagt, warum er die Arche baut, aber seine Predigt war der Gehorsam. Und ich denke, für mich oder für uns heißt es, Predigt ist nicht immer nur das, was hier vorne an dem Pult passiert, sondern Predigt ist mein Leben. Noah hat überwiegend gepredigt, 120 Jahre lang, dadurch, dass er ein Schiff gebaut hat auf trockenem Land. Das war sein Gehorsam. Und das haben die Menschen gesehen. Wir wissen auch, sie haben ihn verachtet, ausgelacht. Aber es hat Noah vielleicht was ausgemacht, aber es hat ihn nicht von seiner Arbeit abgehalten. 120 Jahre lang. Es ist erschreckend, dass, wir haben gesehen, acht Leute wurden errettet, der Rest der Menschheit hat die Predigt von Noah nicht gehört. Und es sind meistens wenige, die glauben. Jetzt im nächsten Beispiel, bei Lot waren es drei von einer ganzen Stadt, die errettet wurden. Nicht mehr. Ja, wir sind oft wenige, die das glauben und müssen uns deshalb oft gegen eine Mehrheit stellen oder standhaft bleiben gegen eine Mehrheit. Wenn wir nochmal an den Vers 2 vom letzten Mal denken, da heißt, und viele werden den Irrlehrern ihren Ausschweifungen nachfolgen. Das sind viele. Das sind nicht Einzelne, das sind viele. Und deshalb wir als Christen, ja, müssen standhaft bleiben, weil wir sind oft wenige. Aber wir dürfen wissen, dass auch wenn wir zahlenmäßig vielleicht wenig sind, dass unser Gott doch auf unserer Seite steht. Ja, und im Fall Noah hat er das Gericht ausgeübt mit der Flut. Und ich habe einen schönen Vergleich gelesen, die Flut oder das Wasser brachte den einen Gericht und den anderen eben die Rettung, weil sie in dem Schiff waren. Und so ist es auch mit dem Evangelium. Den einen bringt es das Heil, es sind wenige, und den anderen bringt es das Gericht, weil sie auch das Evangelium hören, aber nicht darauf hören und ja, ihr Leben ändern. Ja, und die nächste Begebenheit, die Petrus uns nahelegt, sind eben die Städte Sodom und Gomorra. Die wurden verbrannt mit Feuer oder eingeäschert und ja, mit dem Salzmeer dann zugedeckt. Und diese beiden Gerichte beschreiben auch das endgültige Gericht über diese Welt. Es wird wie die Flut weltweit sein und wie in Sodom und Gomorra mit Feuer passieren. Einfach als Bild für uns, die Städte werden zerstört. Und das Wort, das hier steht, ist, sie wurden zum Sturz gebracht. Also nicht nur die Stadt an sich, sondern auch ihre Lebensweise wurde niedergerissen von Gott, weil sie eben so sündig war. Und wir lesen auch in diesem Vers, Vers 6, es wurde als Beispiel, oder die gottlos leben würden, als Beispiel hingestellt. Gott hat diese zwei Städte nicht vernichtet, weil sie wirklich die allerschlimmsten von alle waren, sondern um ein Beispiel darzustellen, was passiert, wenn man gottlos lebt. Und dieses Beispiel haben wir bis heute. Das Tote Meer gibt es bis heute. Und wir wissen eben aus der Bibel, dass darunter die Städte Sodom und Gomorra sind. Damals, bei Sodom und Gomorra, war diese Warnung egal. Nur drei sind aus diesem Gericht entkommen. Und ich denke, dass es auch heute noch viele egal ist. muss an denken, als ich auf dem Zeltlager meine Frau abgeholt habe, war am Abschlusstag noch eine Taufe und von einem Ehepaar. Und die sind zum Glauben gekommen, weil ihr Sohn vor, ich weiß nicht wie viele Jahre, auf dem Zeltlager war, dort zum Glauben kam, jetzt in die Gemeinde Erolsheim geht und eines Tages oder vielleicht auch mehrfach, das weiß ich jetzt nicht, seinen Eltern unabhängig voneinander gesagt hat, wenn du so weiterlebst, sehen wir uns in der Ewigkeit nicht. Du kommst in die Hölle, in das ewige Gericht Gottes. Und das war für die Eltern so hart, dass sie sich mit dem Evangelium beschäftigt haben und sich eben jetzt vor 2 Wochen haben oder 1,5 Wochen taufen lassen. Für sie war es eine Warnung. Und sie haben erkannt, dass das Gericht eben keine Kleinigkeit ist, sondern dass es wichtig ist, dass man von seinen bösen Wegen umkehrt. Wir lesen weiter von dem, in Vers 7 dann von dem gerechten Lot. Ich habe einen Freund, der mal vor vielen Jahren mir gesagt hat, also er kann sich nicht vorstellen, dass der Lot gerecht war. Also der ist nach Sodom, hat quasi egoistisch sich das gute Land rausgesucht, in einer Stadt voller Sünde. Aber als dann 2. Petrus 2 aufkam und in der Bibel steht drin, dass Lot gerecht war, dann müssen wir wohl auch wirklich sagen, ja, Lot war gerecht, wenn die Bibel das schreibt. Aber wie wurde Lot gerecht? Das ist auch eine interessante Frage. Und ich denke einfach über die gleiche Art und Weise wie Abraham auch. Über Abraham heißt es, er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ich denke, bei Lot war es nicht anders. Ich denke, dass auch er an Gott geglaubt hat. Auch wenn er vielleicht egoistische Züge hatte, sich das gute Land rausgesucht hat, eigentlich seinen Onkel in die andere Richtung, in die Wüste geschickt hat damit. Aber die Bibel schreibt, er war gerecht und ich denke, es kommt daher, weil er Gott geglaubt hat. Ja, und dieser Lot, er lebt eben in dieser Stadt Sodom. Und es wird von ihm gesagt in Vers 7, dass er von dem ausschweifenden Wandel der Frevler gequält wurde. Ja, wisst ihr, was ein Frevler ist? Das englische Wort, das haben wir schon öfters mal gehört in der Bibel, aber es ist nicht so geläufig, was es eigentlich bedeutet. Ein Frevler, oder das griechische Wort, das da steht, ist das Atemos, das gibt es auch nur noch in 2. Petrus 3, Vers 17. Und es bezeichnet jemand, der sich von keiner Sitte oder Gebot daran hindern lässt, seine Lust auszuleben. Das ist ein Frevler. Spötter. Nicht nur Spötter. Also der wirklich, der seine Lust und seine, oder der seine Lust über das stellt, was es an sittliche Gebote oder einfach Ordnungen auch gibt. Das ist ein Frevler. Und er lässt sich von diesen Dingen nicht hindern, seine Lust auszuleben. Und das finde ich eine schon krasse Bezeichnung über die Leute da in Sodom. Die haben das gemacht, die haben ihre Lust ausgelebt gegenüber dem Gebot Gottes. Die hatten jetzt nicht die Bibel an sich, aber die sind nicht allzu weit weg von der Schöpfung und auch von Noah. Also ich denke schon, dass sie auch gewisse Hintergründe hatten. Aber das hat sie nicht gehindert, ihre Lust auszuleben. Und wir lesen dann weiter von Lot, dass er in Vers 8, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Ja, was Lot sieht und was er hört. Man könnte ja vielleicht sagen, er hat selber Schuld. Bist du dahin gezogen? Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie gehe ich durch diese Welt? Lot hatte damals die Wahl, wohin er geht. Aber auch, und ich fange andersrum an, Gott hat uns nicht dazu aufgerufen, uns zurückzuziehen und wegzuschauen von allem. Dazu hat er uns nicht aufgerufen. Er hat uns in diese Welt gestellt. Sicherlich, wir müssen uns nicht Sodom als Wohnort aussuchen, wenn man einfach das Bild von Lot hier jetzt nimmt. Das brauchen wir sicherlich nicht mal. Aber Gott hat uns in diese Welt gestellt und wir werden oder wir sehen und hören Dinge, die einfach gegen das Gebot Gottes sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, quält mich das, was ich sehe und was ich höre? Und wenn ich ehrlich bin und vor allem jetzt im Arbeitsleben mit Arbeitskollegen mich unterhalte oder in Gespräche dazukomme, da gibt es viele Dinge, die sind, ich sag mal, unter der Gürtellinie, die sind falsch Und ich muss ehrlicherweise gestehen, in den 16 Jahren, wo ich schon da im Arbeitsleben bin, dass es abstumpft. Man steht dabei, man hört's, vielleicht denkt man sich was, dass es noch nicht gut ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, quälen tut es mich nicht. Und das hat mich jetzt beim Vorbereiten auf diese Predigt echt erschüttert und möchte uns alle das mitgeben, dass uns diese Dinge doch quälen müssen. Weil es Leute sind, die sich von Gottes Gebote nicht hindern lassen, ihre Lust maßlos auszuleben. Und das sollte uns eigentlich echt quälen, das sollte uns wehtun im Herzen. Die Leute sollten uns leid tun. Aber wie vorher schon gesagt, wir leben in dieser Welt und manchmal muss man über sowas nochmal erinnert werden. Also ich wurde jetzt dadurch durch die Vorbereitung daran erinnert, dass uns diese Leute leid tun müssen, dass uns quälen soll, dass wir für diese Leute beten müssen. Ja, wir lesen in diese Verse um Lot oder um die Frevler auch noch, dass sie einen ausschweifenden Wandel hatten. Und das Wort Ausschweifung haben wir uns schon mal das letzte Mal angeschaut. Das ist nämlich das Gleiche, was die Irrlehrer machen. Die leben in Ausschweifung und das heißt, sie leben entgegen der Gnade und unserem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Das machen die Irrlehrer und das machen auch die Frevler. So leben sie. Aber ich finde es schön, dass es dann den Vers 9 gibt, der das quasi diese drei Begebenheiten abrundet und da heißt dann, so weiß der Herr, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. So geht es weiter. Und ich finde es so schön, dass Gott einen Weg hat, die Gottseligen zu retten. Was ist gottselig? Die Bedeutung, manche übersetzen es vielleicht mit fromm, aber eigentlich heißt es, ihm vertrauen und ihn zu fürchten. In Gott selig zu sein, in Gott ja Ruhe auch zu haben. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, dass wir die Nähe zu ihm suchen, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen und ihn fürchten. Und dann haben wir die Verheißung sogar, dass er uns erretten wird. Und ich weiß auch, dass, oder ich nehme auch aus diese Verse raus, dass wir Erwählten einer Versuchung eben auch nicht so erliegen werden, dass wir nicht mehr aufstehen. Davor bewahrt uns Gott. Wir können nicht von ihm getrennt werden. Niemals. Wirklich nie. Und die Frage an mich und auch an dich, bist du ein Gottseliger? Denn nur wenn du das bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt diese Zusage. Nur wer ein Kind Gottes ist, dem wird der Herr Jesus vor Versuchung bewahren und ihn herauszuretten. Er vermag es, dass wir nicht fallen und dass wir aus der Versuchung gerettet werden. Aber der Vers geht weiter. Der zweite Teil, da geht es wieder um die Ungerechten. Was passiert mit ihnen? Wir lesen, dass Gott weiß, die Ungerechten aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, damit sie bestraft werden. Gott bewahrt die Ungerechten auf den Tag des Gerichts. Ich denke, er macht es in zweierlei Art und Weise. Er passt so lange auf sie auf, bis der Tag des Gerichts kommt. Wir lesen zum Beispiel Matthäus 5, Vers 45, dass Gott die Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse. Das ist auch eine Art, wie Gott den Ungerechten auf den Tag des Gerichts aufbewahrt. In Daniel 5, Vers 23 lesen wir von einem bösen König, der aus den goldenen Bechern des Tempels heraus trinken ließ und selber getrunken hat. Und Daniel und ihm wird gesagt, dass er in der Hand Gottes ist und darin bewahrt wird. Also das ist ein Teil, wie Gott den Ungerechten bewahrt auf den Tag des Gerichts. Ja, und die andere Seite ist eben die, wie wir es letztes Mal in Vers 3 dann gesehen haben, dass Gott eben das Gericht schon vorherbestimmt hat und dass er sich dafür aufhebt oder aufbewahrt, bis dieser Gerichtstag kommt. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass der Gerichtstag für die Ungläubigen auch genannt wird, oder der Gerichtstag ist am großen weißen Thron, wo die Menschen gerichtet werden. Und der Mensch wird da von Jesus, dem gerechten Richter, geprüft und gerichtet und zur ewigen Verdammnis dann verurteilt, wenn man nicht den Herrn Jesus in seinem Leben hatte. Andere Stellen schreiben davon, dass es der zweite Tod ist, der endgültige Tod. Der erste Tod, den muss jeder Mensch einmal durch. Das ist das auch, was der Jörg jetzt erlebt hat. Der erste Tod ist der körperliche Tod. Aber es ist schön, dass wir wissen, dass der Jörg jetzt in der Ewigkeit ist, dass er nicht in den zweiten Tod muss, sondern dass er die Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus verbringen darf. Und So logisch das eigentlich auch klingt, die werden aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und es ist logisch, damit sie bestraft werden. Das ist die Konsequenz von dem Gericht, die Bestrafung. Und ich denke, Gott führt dieses Gericht nicht, dass er eine Weile Ruhe hat, dass er ein bisschen Pause wieder hat vor den Menschen, sondern er führt es, um endgültig abzurechnen. Und ich denke, Strafe für einen Ungerechten ist nötig, weil jede Sünde unterm Strich eine Sünde gegen Gott ist. Nicht, ja auch gegen den Mensch vielleicht, aber unterm Strich ist sie eine Sünde gegen Gott. Denkt man gerade an die Engel. Die wurden auch bestraft. Sie wurden in den untersten Ort des Hades verbannt. Das ist ihre Strafe. Und die Strafe...
Ja, sonst wäre er eigentlich gerecht, wenn er das nicht machen würde.
Bitte?
Sonst wäre Gott ja nicht gerecht,
genau,
wenn er das nicht machen würde.
Genau, richtig. Er ist gerecht und deshalb muss er bestrafen und ist eben die logische Konsequenz. Wir möchten noch die Verse 10 und 11 gemeinsam anschauen. Da heißt in Vers 10, besonders aber die, die in der Begierde der Befleckung dem Fleisch nachwandeln. Und wir sehen, dass die Irrlehrer aus Vers 1 bis 3 die gleiche Eigenschaft hatten wie die Leute, die hier in Vers 10 beschrieben sind. Sie verleugnen den Gebieter, wir lesen, die Herrschaft verachten, und sie leben in Ausschweifung. Also sie wandeln ihrem Fleisch nach. Und ich finde das Krasse, hier steht die Begierde der Befleckung. Gott hat den Mensch geschaffen als ein makelloser Mensch, also ohne Schuld, ohne Sünde. So hat er ihn gemacht und gedacht. Und genau dieser Mensch, gut, er ist in Sünde gefallen, aber genau dieser makellose Mensch, er hat ein Bedürfnis danach, sich zu beflecken. Das ist der Inhalt, es ist eine Begierde von ihm, also eine Sucht, dass er sich befleckt. Und dass er dem Fleisch nachwandelt. Die Bedeutung dahinter ist eigentlich ohne Widerstand hinterherlaufen. Und vielleicht kennen wir das Bild, wenn man Wanderung macht und irgendjemand hat die organisiert und man trifft sich an dem Wanderparkplatz und geht dann los. Dann denkt man oftmals nicht mehr über den Weg nach, weil irgendjemand hat es ja organisiert. Und dieses Bild ist eigentlich damit gemeint, die laufen einfach ihrem Leben, oder die leben ihr Leben, wandeln irgendwas nach, aber ohne dass es ist einfach ein Nachlaufen der Sünde. Ohne Widerstand gegen die Sünde. Es wird einfach hinterhergelaufen. Und dieses Bild ist hier gemeint, dass man einfach hinterherläuft. Das heißt nicht, dass sie schuldlos sind, aber ohne dass sie Widerstand gegen Sünde aufbringen, laufen die Ungerechten der Sünde nach. Sie verachten die Herrschaft, lesen wir auch, ich denke vor einigen Jahren gab es in unserem Land zumindest noch eine gewisse Gottesfurcht, das gibt es heute nicht mehr wirklich und damit verbunden ist einfach, dass Autoritäten nicht mehr geachtet werden, sei es Eltern, Lehrer, Chefs, Regierung oder was auch immer. Das wird einfach ignoriert, geschimpft, was auch immer. Das ist damit gemeint, sie verachten die Herrschaft und unterm Strich natürlich auch, sie verachten Gott. Weil man es eben nicht mehr gewohnt ist, dass es jemanden gibt, der über einem steht oder weil man es nicht wahrhaben möchte. Und ich denke, das zeigt, wo wir uns befinden. Diese Leute bekommen noch zwei weitere Titel. Zum einen Verwegene. Dieses Wort Verwegene, das gibt es eigentlich nur im Neuen Testament nur hier. Und die entsprechenden Verben, die zeigen die eigentliche Bedeutung. Das Verb meint eigentlich etwas wagen. Und Verwegene, die wagen, es von Gott gezogene Grenzen und aufgestellte Ordnungen zu überschreiten. Das ist ein verwegener Mensch. Er wagt es, Gottes Gebote zu überschreiten. Und für den ist es nicht mal ein Problem, Autoritäten und sogar Gott zu lästern. Das ist ein Verwegener. Und der zweite Titel, den diese Leute bekommen, sind Eigenmächtige und die Bedeutung ist, jemand, der seine eigene Befriedigung sucht. Das ist ein eigenmächtiger Mensch. Der sucht die eigene Befriedigung. Und es kommt noch ein weiteres Mal in der Bibel vor, in Titus 1, Vers 7, wo es um die Ältesten geht. Und ein Ältester darf nicht eigenmächtig oder seine eigenen Befriedigung nachgehen. Das ist eine Eigenschaft eines Ältesten oder soll eine Eigenschaft eines Ältesten sein. Und ich finde, im krassen Kontrast dazu lesen wir dann in Vers 11 von den Engeln wieder, also den Engeln, die nicht gefallen sind. Diese Engel, die sind an Macht und Stärke größer als diejenigen, die lästern. Aber diese Engel, die wagen es nicht, ein lästerndes Urteil über diese Leute bei Gott vorzubringen. Obwohl sie die Macht dazu hätten, obwohl sie schuldlos sind, aber diese Engel wagen es nicht, vor Gott ein lästerndes Urteil zu bringen. Obwohl eigentlich offensichtlich ist, was die Leute machen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie urteile ich über andere? Oder urteile ich überhaupt? Die Engel machen es nicht. Ist eigentlich ein krasser Gegensatz zu den Leuten. Und ich möchte zum Schluss eben noch zwei Dinge nochmal kurz wiederholen oder ansprechen. Wir haben einen Gott, der richtet. Und deshalb brauchen wir uns eigentlich keine Angst machen, um wenn Leute über uns stehen oder über uns verfügen möchten oder uns verführen möchten, Gott wird diese Leute eines Tages richten. Und das Zweite, wir haben einen Gott, vor allem Vers 9, der weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu bewahren und zu retten. Das ist unser Gott. Und ich denke, das sind zwei schöne Dinge, die wir aus diesen Versen eben lernen dürfen über unseren Gott. Er wird richten, aber er wird auch uns retten. Und das ist so schön. Und damit möchte ich abschließen und möchte gerne beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt Danke sagen für diesen Morgen, möchte Danke sagen für dein Wort, das wir aufschlagen durften. Danke, Herr Jesus, dass wir von dir lernen durften, dass du ein gerechter Richter bist. Aber vielmehr, dass du auch jetzt diese Möglichkeit, die Zeit und die Möglichkeit gibst, dass Menschen errettet werden. Und dass du auch uns, die wir schon errettet sind, auch herausrettest aus Versuchung, ja, aus Irrlehren, wie der Abschnitt einfach auch den Sinn hergibt. Herr Jesus, danke, dass du uns davor bewahren möchtest und dass es dir nicht so groß ist, uns davor zu retten. Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Bild, das uns heute Morgen über dich gezeichnet wurde. Danke für den Petrus, der uns das ja mitgegeben hat. Ich möchte jetzt auch bitte für diesen Sonntag, schenk du uns einen gesegneten Tag, schenk vor allem auch Hannelore und Familie ja Ruhe und zeig doch auch du diese Woche, dass du einfach mächtig bist, dass du alles in deiner Hand hast. Und dass auch die Beerdigung von Jörg wirklich auch Möglichkeit ist, dein Wort weiterzusagen. Danke, Herr Jesus, dass du ihn zu dir genommen hast.